Medical Device Insights. Ein Podcast des Jona Instituts für Medizinproduktehersteller, Behörden und benannte Stellen.
Wir am Jona Institut begleiten viele Startups und das macht auch eine riesengroße Freude. Die meisten Fragen, die uns stellen, haben irgendwas mit der Regulatorik zu tun. Aber zu einem erfolgreichen Startup gehört natürlich noch mehr dazu, als nur die regulatorischen Hürden zu bewältigen. Und welche Hürden es gibt und wie man diese Hürden erfolgreich überwindet, darüber spreche ich heute mit dem Markus Müller. Markus, stell dich vielleicht ganz kurz vor, damit unsere Hörerinnen und Hörer dich gut einzusortieren wissen.
Vielen Dank, Christian, für die Einleitung. Vielen Dank für die Einladung. Freut mich sehr, mit dir über das Thema heute zu sprechen. Ich komme ursprünglich aus Südösterreich und habe während der Schule schon begonnen mit Webentwicklung und Webdesign, habe dann viele Jahre lang für kleinere Firmen, mittlere Firmen Webseiten entwickelt, habe mich trotzdem dann entschieden, in Wien Wirtschaftsschule zu studieren und in dieser Zeit ein Restaurant gemeinsam mit Freunden gegründet. Wir hatten auch im Zuge dieser Gründung Software für Restaurants entwickelt und unter anderem eine tabletbasierte Bestelllösung für unser eigenes Restaurant, wo wir 70 Sitzplätze hatten, 70 Tablets, Kunden konnten direkt oder Gäste konnten direkt in die Küche und an die Bar bestellen. Das war mein erstes wirkliches Unternehmen und auch mein erstes wirkliches Produkt, das ich da entwickelt hatte. Und da hatte ich so Lust an dem ganzen Thema Produktentwicklung, Unternehmen aufbauen bekommen. Wir haben das 2 Jahre betrieben, das Restaurant, dann verkauft, habe ich erstmal die Uni abgeschlossen und bin dann nach Berlin gekommen und über einen Umweg im Venture Capital bin ich dann bei N26, der Bank hier in Berlin, gelandet. Damals mit einem kleinen 15-köpfigen Team hier in der Wohnung in Berlin gestartet und dann über 3 Jahre lang den Produktbereich verantwortet. Wir sind dann auf über 400 Leute mit über 100 Leuten in Product und Technology gewachsen und war eine sehr, sehr spannende Phase, die mich da sehr geprägt hat in Richtung Produktmanagement. Und ich wollte dann eigentlich wieder selbst gründen. Das hat aus verschiedenen Gründen dann nicht so geklappt, wie ich mir vorgestellt hatte. Und dann habe ich nach ein paar Interimsrollen nochmal eine sehr spannende Wachstumsphase miterleben dürfen bei Circ, einem Elektro-Kickscooter-Sharing-Unternehmen, Tretroller-Sharing-Unternehmen, das wir hier aufgebaut haben, auch von Berlin aus, wo ich wieder sehr früh als Verantwortlicher für Produkt und Technologie reingekommen bin und wir dann in 1,5 Jahren in 40 Städte, 12 Länder expandiert sind und ich eben für die Softwareentwicklung, für das ganze Flottenmanagement, aber auch eben das Konsumentensoftware verantwortlich war. Wir wurden Anfang letzten Jahres dann von einem großen amerikanischen Konkurrenten, von Bird, gekauft und dann habe ich entschieden, dass ich mich erstmals für jetzt einmal selbstständig mache und bin jetzt seit einem Jahr circa freiberuflich als Coach, Consultant, Sparringpartner, wie auch immer man es nennen möchte, aktiv und helfe vor allem Early-Stage-Startups mit verschiedensten Themen im Produktbereich und parallel unterrichte ich an der Code University hier in Berlin das Thema Produktmanagement seit 3 Jahren und bin leidenschaftlicher Brettspieler und entwickle mein eigenes Brettspiel, das wir demnächst auf Crowdfunding-Kampagne live bringen. Genau, das mal kurz zu mir.
Ja, das ist natürlich eine Geschichte, da werden viele Startups ziemlich neidisch, wenn sie hören, was du schon alles geschafft hast. Andererseits werden sie besonders neugierig sein, weil sie ahnen schon, dass sie bei dir ziemlich viel lernen können. Wenn wir jetzt über dieses Lernen sprechen, lass uns vielleicht erstmal diese Landkarte aufzeichnen. Was sind denn die Themen, die ein Startup überhaupt beackern sollte, damit es zu genauso einem Erfolg führen kann, zumindest wie das deine Unternehmen genießen durften? Also was sind so die großen Themen, die großen Aufgabenpakete, um die man sich als Startup kümmern sollte?
Genau, ja, ich glaube, es alles startet für mich und als Produktmensch zeige ich das natürlich mit voller Überzeugung, aber ich glaube, das ist auch wahr in jedem Kontext, startet es halt mit irgendeinem Produkt, irgendeinem Service, den ich anbiete und in den meisten Fällen ist das ein Problem, das ich für irgendjemanden löse, sei es ein Endkonsument, ein anderes Business, das im Kern steht, ein Produkt, dass irgendein Kunde hat und das, wofür ein Kunde bezahlt. Und da ist, glaube ich, die erste wichtigste Verantwortung der Gründer im ersten Schritt einen Product Market Fit. Also sozusagen, ich baue ein Produkt, das irgendwie auch einen Markt hat, wo genug Leute dafür zahlen, dass das ein nachhaltiges Business werden kann. Das ist, glaube ich, im Kern was ich da immer sehe. Und um das zu erreichen, brauche ich halt zwei Grundbausteine. Das eine ist, brauche finanzielle Ressourcen, das heißt, ich muss Geld zur Verfügung sicherstellen, dass ich mir die Akquise der Kunden leisten kann, dass ich mir Personal leisten kann, dass ich mir Büro etc. leisten kann. Das heißt, Finanzierung ein großes Thema. Und das zweite ist natürlich, ich brauche die richtigen Menschen. Und das ist, glaube ich, in jedem Startup der Treiber darin, ob man dann am Ende erfolgreich wird oder nicht, die richtigen Leute zu identifizieren, zu motivieren, Strukturen zu bauen, in denen diese Unternehmen, diese Menschen gut miteinander arbeiten können, um dann am Ende auch ein Produkt zu bauen, das Probleme löst für den Kunden, um am Ende Geld zu verdienen, damit man mehr Menschen Probleme lösen kann. Also ich würde sagen, am Grunde kann man es zurückbringen auf diese drei Kernelemente: Produkt, Finanzierung und Team.
Ja, das sind die drei wichtigen Themen. Ich glaube, das sollten wir jetzt nochmal näher reinschauen. Ich habe schon gehört, wo dein Herz am meisten schlägt, nämlich beim Thema Produkt, und das hat es genannt gehabt, den Fit zwischen dem, was das Produkt anbietet und dem, was im Markt verlangt wird. Was wären so da deine Tipps oder was sollte man hier jetzt achten? Wie geht man hier vor? Was ist die Aufgabe in diesem Bereich?
Also ich arbeite auch unter anderem als Vortragender in einer Uni für Produktmanagement, und da habe ich sehr oft diese Frage und dieses Thema, das wir da gemeinsam besprechen, und da habe ich mich ganz vielen unterschiedlichsten, auch ganz frühphasigen Gründern, und sehe immer wieder das eine Problem, dass viele zu schnell in eine Lösung springen und sagen, ich weiß ganz genau, was ich machen will, ich baue das jetzt. Anstatt mal erst zu verstehen, wer ist denn überhaupt der Kunde, die Kundin? Was sind überhaupt deren Probleme? Was sind deren Verhaltensmuster? Das wirklich mal zu verstehen und kennenzulernen. Und dann auch zu sagen, ich über Prototyping versuche ich jetzt und experimentieren, versuche ich kleine Schritte zu testen und zu probieren, um rauszufinden, ob ich am richtigen Pfad bin, eine Lösung zu bauen, die denen auch wirklich substanziell besser sein kann, als was die heute haben an Lösungen. Und was quasi als Lean Startup losgetreten wurde vor 10, 15 Jahren von Eric Ries und dessen Buch, haben trotz dass viele das sagen und sagen, wir arbeiten sehr lean und in kleinen Iterationen, sehe ich immer wieder, dass schnell der Sprung kommt zu, ich weiß eh genau, was der Kunde möchte. Und auch dieser, ich baue jetzt einfach mal Software und dann launche ich die Software und dann realisiere ich erst, eigentlich braucht das niemand oder es funktioniert gar nicht. Und dieses sehr experimentelle Iterieren eines Produkts ist das, glaube ich, wo man stark ansetzen muss, weil eine Sache, die man sich merken sollte, ist, die teuerste Art, um zu testen, ob etwas funktioniert, ist es zu programmieren und wirklich Software zu entwickeln. Es gibt so viele tolle Methoden des Experimentierens, und eine häufigste ist natürlich das klassische User Research, das Interviewing. Aber wir haben auch zum Beispiel bei N26 ganz viele verschiedene Methoden verwendet, von Landingpage-Tests, wo wir zum Beispiel einfach E-Mails ausgeschickt haben über ein neues Produkt, unseren Kunden gesagt, hey, hier ist ein neues Produkt, und gemessen haben, wie viele Leute klicken denn hier überhaupt und würden sich denn eintragen, um das erste Produkt verwenden zu können. Oder wir haben in unserer App einen Bestand quasi in so einem Pop-up angezeigt, sagen, hey, hier ist ein neues Produkt, hast du da Interesse? Und dann kannst du sagen, überspringen oder ja, sign up. Und dann haben wir gesagt, sorry, das Produkt gibt es noch gar nicht. Aber hier kannst du deinen Input hinterlassen und so weiter. Und wir haben gemessen zum Beispiel, wie viele Menschen interessiert das überhaupt? Das kann ich jetzt machen, wenn ich schon ein Bestandsprodukt habe. Oder das kann ich machen, indem ich eine einfache Homepage baue und dann Kunden 50, 100 Euro Marketingbudget in die Hand nehme und versuche, da Kunden drauf zu bringen und zu sehen, okay, wer macht denn ein Sign-up auf diese Warteliste? Und über solche ganz einfachen Experimente kann ich mal versuchen, ob es überhaupt Interesse gibt für das Produkt. Kann ich das überhaupt verkaufen und kommunizieren? Und da sage ich immer, versucht erstmal das Produkt zu verkaufen, bevor es baut. Ähnlich im B2B-Segment arbeite ich mit Startups, und da habe ich ein super Beispiel von einem Startup, in dem das gerade gestartet ist. Die haben in der ersten Woche 800 Unternehmen angeschrieben und diese 800 Unternehmen quasi mit einem kleinen kurzen Pitch adressiert und gesagt, hey, wir würden euch gerne interviewen, wir würden gerne lernen, wie ihr mit euren Kunden kommuniziert. Davon haben sich dann 30, 40 gemeldet. Sie hatten 25 Unternehmen quasi ihren Prototypen. Das war ein Click-Dummy, den sie in 2 Tagen designt hatten. Den hatten sie diesen Prototypen vorgestellt, den Unternehmen. Und dann von diesen 25, 20 Unternehmen, die sie interviewt haben, haben 13 einen sogenannten LOI, Letter of Intent, unterschrieben, dass wenn dieses Produkt besteht, sie gerne Kunde werden wollen und das in einem Pilottest machen möchten. Und die hatten in einer Woche herausgefunden, okay, wir haben hier 13 Unternehmen, die ganz konkret Interesse an dem Produkt haben, haben sich dann angesehen, okay, davon sind die Hälfte sind Handwerker und die andere Hälfte sind Ärzte und haben dadurch quasi ihre erste Validierung gemacht, bevor noch überhaupt irgendein Produkt gebaut war. Die hatten wirklich nur ein paar Screenshots quasi. Und das meine ich mit sehr experimentellen Vorgehen. Und um ein Beispiel hier noch zu nennen, ich hatte immer wieder das Thema, dass zum Beispiel Gewohnheitscoaching, ja, Studenten von mir wollten eine App bauen, um Gewohnheiten zu trainieren. Oder ein anderer Kunde von mir wollte eine App bauen, um Leadership, Menschen beim Leadership zu coachen. Und wenn ich sage, wenn ich so einen Coach bauen möchte, um Menschen irgendwie Gewohnheiten zu ändern, Wissen mitzugeben, dann haben die damit begonnen, zuerst mal 30 Menschen, jetzt in dem Fall ist Leadership Coaching, 30 Menschen einen Monat lang über WhatsApp Leadership Coaching anzubieten und denen jeden Tag verschiedenste Content-Formate geschickt, zu verschiedensten Zeiten, verschiedenste Arten von Leadership Testing, um quasi ohne überhaupt irgendwas zu programmieren, erstmal zu testen, was bedeutet es, jemanden Leadership Coaching anzubieten. Oder im anderen Beispiel, wo es um Gewohnheitsveränderung ging, hat der Kollege über WhatsApp 30 Menschen versucht, eine Gewohnheit zu ändern und quasi Coaching dafür anzubieten, um ganz unskalierend erstmal zu experimentieren und zu verstehen. Und das meine ich mit sehr einfach mal nachdenken, wie kann ich denn testen, ob das überhaupt jemand interessiert, wie kann ich testen, wer diese Kunden sind, was die bewegt, was das zu verstehen, ohne was zu programmieren. Und das ist der Nummer eins Thema, was ich immer wieder sehe. Also viele sprechen da von MVP und bauen da irgendwie 15 verschiedene Features und verbrennen extrem viel Geld und Zeit und realisieren dann erst, ja, es bringt eigentlich gar nichts. Also das würde ich sagen, ist so das wahrscheinlich wichtigste Thema im Bereich Produkt, wenn man startet, aber auch wenn man dann weitere Produkte baut. Und wenn man sagt, ich habe jetzt ein Kernprodukt und setze darauf weitere Features an, passiert dann oft auch der Fehler, dass man dann sagt, jetzt weiß ich ganz genau, welches Feature der Kunde braucht. Der hat ja schon danach gefragt. Und baut man das Feature, ohne überhaupt mal zu validieren, in welchem Kontext wird das gebraucht? Macht das so Sinn? Fragen danach zwei Kunden oder mehrere Kunden? Also diese Balance zu finden von genug Research, aber auch nicht zu viel Research, fällt sehr vielen Unternehmen sehr schwer. Und da kann ich zum Beispiel ein Buch sehr empfehlen, das ist Testing Business Ideas vom Strategizer Verlag. Großartiges Handbuch, um einfach so verschiedenste Experimentiermethoden kennenzulernen und da versuchen, auch ein bisschen experimenteller vorzugehen und nicht immer gleich zu programmieren.
Das werden wir natürlich auch gleich in unseren Shownotes verlinken. Du hast jetzt sehr schön dargestellt gehabt, wie wichtig das ist, diesen frühen Research zu machen, ohne notwendigerweise da schon ein Produkt überhaupt zu haben, also nicht mal ein MVP zu haben. Würdest du das auch empfehlen im Bereich von Healthcare, wo manche sagen, ihr braucht ja erstmal eure Zweckbestimmung, um überhaupt da weiterarbeiten zu können?
Also ich glaube, gewisse Dinge, und da, wenn ich im Produkt entwickle, orientiere ich mich immer gerne an dem Lean Canvas. Was sind diese 8 Kernelemente, die ich in dem Produkt abbilden muss? Und um das Problem zu verstehen, um den Kunden zu verstehen, um eine Value Proposition zu testen, und um eine Lösung zu testen, brauche ich kein fertiges Produkt. Um das Problem und Kunden zu verstehen, kann ich Interviewing machen, Observational, also Beobachtung der Kunden in ihrem natürlichen Umfeld. Ich kann gewisse solche, was ich vorhin erwähnt habe, nennt sich oft Concierge-Service, Concierge-Test oder Wizard of Oz-Test, wo ich quasi eine gefakte Produkt-Experience erzeuge, um einfach nur mal zu verstehen, wie wird denn damit interagiert. Dann kann ich meine Value Proposition, also mein Wertversprechen dem Kunden gegenüber, testen, indem ich so einen Landingpage-Test brauche. Da brauche ich weder Zertifizierungen noch irgendetwas. Natürlich unterscheiden sich die Methoden in B2C und B2B da etwas. Man kann aber die sehr ähnlichen Prinzipien anwenden. Und erst wenn ich dann diese Sicherheiten habe, dass ich, okay, ich habe ein sehr starkes Verständnis für den Kunden, ich habe ein starkes Verständnis für die Problematik, ich habe Indikationen, dass die Value Proposition funktioniert und jetzt habe ich an der Lösung iteriert, also konkret, was ist denn mein Produkt jetzt, da kann das dann oft Sinn machen, sagen, jetzt gehe ich echt nur den Schritt und baue mir ein MVP. Ich bin immer sehr vorsichtig mit diesem Wort Minimum Viable Product, weil die meisten Leute da alles reinklatschen, was sie gerne hätten. Das ist so eine Wunschliste für die erste Version und nicht Minimum Viable in der Aussage. Deswegen mag ich dieses Wort eigentlich nicht mehr, sondern sage immer, sag mir, was ist deine erste Version? Und dann streiche ich dir zwei Drittel weg von deinen ganzen Dingen, die du da möchtest, weil das, die erste Version kann viel, viel kleiner sein als das, was du im Kopf hast. Weil da Leute immer glauben, man muss alles rein. Aber der Wert liegt drin, zu sagen, wie kann ich, was ist das schnellstmöglichste, das ich am Markt bringen kann, um zu testen. Und der Markt kann heißen, in einem geschlossenen Beta-Test oder geschlossenen Alpha-Test. Das heißt nicht, dass ich jetzt rausgehen muss und schon publik das testen muss. Das muss nicht heißen, dass ich jetzt schon Geld verlange, vielleicht auch dafür. Das kann dann wirklich sehr iterativ sein. Es kann auch sein, dass ich mit Freunden und Familie das erstmal teste, um zu sehen, okay, wird das überhaupt verstanden? Hängt natürlich jetzt ganz stark wieder vom Produkt ab. Im B2B-Segment wird Friends and Family Testing wahrscheinlich schwer sein. Da ist es wichtiger, 2 bis 3 Pilotkunden zu finden, um mit denen dann das zu iterieren und zu testen. Und da kann man auch oft viele Kompromisse eingehen, wenn man denen entsprechende Angebote macht. Also an der Stelle muss ich einfach auch vielleicht hinzufügen, ich sehe zu viele Startups, die zu früh wachsen, die wenigsten Startups wachsen zu spät. Das heißt, erstmal muss man diesen Product-Market-Fit finden. Und da gibt es verschiedene Methoden, wie ich den berechnen kann. Da kann man zum Beispiel sich den Ellis-Score ansehen, der sehr bekannt wurde in den letzten Jahren mit dieser Frage, wie enttäuscht wärst du, wenn du das Produkt nicht mehr verwenden kannst. Very disappointed, somewhat disappointed or not disappointed. Und wenn ich da einen gewissen Score habe, dass irgendwie mehr als 50% sagen, very disappointed, ist ein sehr guter Indikator für so ein Product-Market-Fit. Da gibt es noch andere Möglichkeiten, wie ich das messen kann, über Referral-Raten, über gewisse Wiederkehrraten in meinem Produkt. Das ist der erste Schlüssel und nicht die Menge an Kunden im ersten Schritt, sondern quasi wie zufrieden und wie regelmäßig verwenden meine Kunden das Produkt, meine Handvoll an erster Kunden. Und wenn ich das geschafft habe, dann geht es wirklich um Wachstum, Wachstum, Wachstum. Da sehe ich, dass das sehr oft zu verwechselt wird und zu früh der Wachstum vorangetrieben wird.
Ja, und danach hat man ein sehr gutes Verständnis der Kunden, wie du es gerade eben auch beschrieben hast, und damit einen extrem wichtigen Input auch wiederum für die Zweckbestimmung, wo man unter anderem genau diese vorgesehenen Anwender und den Nutzungskontext beschreiben muss. Und ich denke, wenn man so vorgeht, wie du es beschrieben hast, haben wir noch einen anderen großen Vorteil. Das geht ja schon Richtung formative Evaluierung in ganz frühen Phasen. Das heißt, da kann man dann auch da der benannten Stelle oder der Behörde schon was vorweisen, wie man eben dann zu diesem gebrauchstauglichen Produkt gekommen ist. Ja, das war schon ziemliche Insights, die du uns ja gegeben hast, und du hast eigentlich schon den Schritt zum nächsten Thema vorbereitet. Du hast gesprochen gehabt über das Wachstum, und da hattest du vorhin berichtet gehabt, ja, das haben wir die Aspekte Team und da haben wir die Aspekte der Finanzierung. Könntest du uns hier auch für diese beiden Themen noch uns ein paar Best Practices mitgeben und ein paar Dinge, die Startups auf jeden Fall vermeiden sollten?
Gerne, ja. Wenn wir über Finanzierung sprechen, ist es Erste, womit ich über Startups immer spreche, wenn mich Leute danach fragen, zu sagen, was ist denn eigentlich euer Ziel? Was wollt ihr denn für eine Art von Unternehmen aufbauen? Weil das hängt dann ganz stark davon ab, was ich für eine Art von Finanzierung überhaupt mehr interessant ist. Will ich, und ich sage mal, Meta-Basis gesprochen, würde ich sagen, kann man 3 grobe Unternehmenstypen unterscheiden. Das heißt, ich kann ein Lifestyle-Unternehmen gründen, ja, ich möchte einfach Unternehmer sein und Unternehmerin sein und einen Betrieb betreiben, der genug Geld abwirft, dass ich nachhaltig davon leben kann, Spaß habe und einfach das Unternehmer sein genieße. Ja, das sind viele sehr klassische Betriebe, die so funktionieren, und das würde ich mal so als Lifestyle-Unternehmer, habe ich das mal so kennengelernt, ob man den Begriff jetzt mag oder nicht, aber das ist eher klassische. Als Kleinbetrieb mal anfangen, man kann ja auch dann Schritt für Schritt wachsen. Aber mit einer anderen Intention, da ist auch die Intention, möglichst schnell profitabel zu werden und sich davon tragen zu können. Dann habe ich die Kategorie zu, ich bin vielleicht ein Social Entrepreneurship. Das heißt, ich möchte ja möglichst, mir geht es einfach darum, viel Gutes zu bewirken mit dem und trotzdem ein nachhaltiges Unternehmen aufzubauen, das sich selbst tragen kann. Aber ich bin im Prinzip Non-Profit, in dem Sinne, dass ich sage, es geht mir jetzt nicht um irgendwie möglichst hohe Returns zu erzeugen, sondern mein Return wird ganz stark gemessen aus dem Impact, den ich erzeuge. Oder dritteres, dann ist das Growth Startup oder Growth Unternehmen, ich meine Growth Entrepreneur sein. Das ist das klassische Startup-Beschreibung. Und es geht mir einfach um massiv schnellen Wachstum von Umsatz, Mitarbeitern, nicht gegeben zwangsweise Mitarbeiter, kann, es gibt auch Milliarden-Startups, die 20 Mitarbeiter hatten. Aber meistens auch kommt es dann inhärent mit Wachstum von Mitarbeitern. Und basierend von dem muss ich dann verstehen, okay, was gibt es überhaupt für Finanzierungsmethoden, die mir zur Verfügung stellen. Weil wenn ich eigentlich ein Lifestyle-Unternehmen gründen möchte, dann ist Venture Capital einfach nicht das Richtige. Wenn ich ein Non-Profit oder Social Entrepreneurship machen möchte, dann gibt es ganz spezielle Fonds, ganz spezielle Investoren, die für sowas interessant sind. Und wenn ich sage, ich möchte aber ein Growth-Startup bauen, dann muss ich mir ansehen, ist mein Case, ist mein Problem, das ich da lösen möchte, überhaupt interessant für ein Growth-Unternehmen. Beispiel, ich habe damals mit Venture Capital gearbeitet, da kam jemand zu uns und hat ein sehr spannendes Software für Taucher entwickelt, wo man irgendwie unter Wasser so aller Twitter-Nachrichten abstellen, wenn man während dem Tauchen und miteinander kommunizieren. Und wir haben uns das angesehen und danach hat der Partner von dem Venture-Fonds gesagt, hier, der globale Markt für Tauchen ist irgendwie 800 Millionen im Jahr. Wie soll ich eine 100 Millionen Revenue Company bauen in einem Markt, wo der größte Player 90, nicht mal 100 Millionen Umsatz macht? Und das ist, da hat er gesagt, das ist ein super Thema, das ist ein super Unternehmer, aber der muss sehr spezielle Investoren finden. Der klassische Venture Capitalist, der macht 10 Wetten und 8 Wetten davon bringen gar nichts zurück. Eine Wette bringt, oder so 7 Wetten bringen nicht zurück. 1 bis 2 Wetten, die platziert werden, bringen vielleicht das Geld zurück, das investiert wurde. Und irgendwie eine Wette schlägt so sehr aus, dass irgendwie 10 bis 15, 20-fach das zurückbringt, was sie ursprünglich investiert haben und damit das ganze Portfolio trägt. Das ist vielleicht ein bisschen extrem beschrieben, aber so muss man sich das vorstellen. 9 von 10 Startups werden einfach nichts und das eine von 10 hat Erfolg und das muss aber so viel Erfolg haben, dass es alle anderen tragen kann. Und deswegen muss jede der 10 Wetten, die ich platziere, die Chance haben, so erfolgreich zu werden. Das heißt, wenn es da keinen Inner Revenue Market gibt von mindestens 1 Milliarde Umsatz in dem Markt, dann ist es einfach nicht interessant, weil dann kann ich kein Unternehmen bauen, das groß genug wird, das für einen Venture Capital Investor in deren Businessmodell passt. Und mit Inner Revenue in dem Fall meine ich, wenn ich jetzt zum Beispiel ein Food Delivery Startup habe, das irgendwie Essen an Menschen liefert, dann wäre der Außen Revenue irgendwie deine 15 Euro, die du für die 2 Pizzen bestellt hast, und die 2 Euro Inner Revenue ist, was das Food Startup nimmt an quasi Umsatz, tatsächlichen Umsatz an der Lieferung. Das andere ist quasi nur ein transaktionelle Kosten für das, was das Restaurant macht. Und dieser Innenumsatz muss irgendwie das hat mir mal ein Venture Capitalist gesagt, besser 2 Milliarden Potenzial pro Jahr haben, damit das überhaupt interessant ist für einen Venture Capitalist. Das heißt, ich muss mir da ganz genau überlegen, ist der Markt groß genug, in dem ich da bewege, ist das Problem groß genug. Trotzdem sage ich, mit einer Nische beginnen ist immer gut. Weil wenn man zu breit startet, ist es auch dann hat man so viel Defokus. Man muss aber verstehen, ist die Nische, in der ich starte, kann das langfristig zum groß genug Markt führen. Das heißt, heute eng, aber morgen muss der Markt, entweder ist es ein extrem schnell wachsender Markt und dadurch ist der zukünftig sehr groß. Hier autonomes Fahren zum Beispiel ist heute noch ein relativ kleiner Markt, aber jedem ist bewusst, dass in 20 Jahren autonomes Fahren wahrscheinlich ein gigantisch großer Markt sein wird. Und andersrum gibt es aber auch Märkte, die werden jetzt nicht mehr so viel wachsen, aber die sind per se heute ein sehr großer Markt. Und da kann ich reingehen mit einer kleinen Nische und sage, ich fange damit an, erstmal Handwerkern dieses Problem zu lösen und dann löse ich dieses Problem, das ich für einen Handwerker gelöst habe, allen Arten von von Kleinunternehmen in diesem Segment Kommunikation zum Beispiel, das ich für die Probleme gelöst habe. Das heißt, Marktgröße ist für Venture Capitalisten absolut kritisch. Das ist eine. Das zweite ist Traction. Also was habe ich schon vorzuweisen? Und da gibt es, sagen wir, 2 Arten von Traction. Ich kann Traction vorweisen über mein Profil als Person, als Gründerteam. Das heißt, ich habe als Gründerteam ganz viele Dinge schon mit erfolgreich gemacht. Ich habe 2 Unicorn-Startups mit aufgebaut oder habe selber schon eines gegründet. Ich habe sehr viele erfolgreiche Dinge. Ich war bei irgendwie erfolgreichen, ich war Lead-Produktmanager bei Google, Facebook, Tech-Lead irgendwo bei sehr bekannten Unternehmen. Ich bringe quasi einfach viel Erfahrung, aber auch Vertrauen über mein Profil mit. Und das hat mich gewundert in meiner Zeit, wo ich im Venture Capital gearbeitet habe, und gesagt, da kommen manchmal Teams, die müssen extrem viel vorweisen im Produkt, bevor die überhaupt irgendwie ernst genommen werden. Und da kommen da Gründer, die zeigen nur ihr Deck her, ihr Pitch-Deck, und bekommen Geld nachgeworfen dafür. Und dann habe ich irgendwann realisiert, okay, diese Gründer haben schon 3-mal erfolgreich gegründet, die werden auch wieder erfolgreich gründen oder haben eine sehr hohe Chance, wieder erfolgreich zu sein. Das heißt, die haben so viel persönliche Traction, dass sie es weniger über Produkt nachweisen müssen. Und wenn ich jetzt wenig Traction in meinem Lebenslauf habe, weil ich selber noch nicht erfolgreich gegründet oder früh mitgegründet habe oder mir bekannte Namen und Brands erzeugen, die mir als Trust-Symbole wirken, dann muss ich das über mein Projekt oder mein Produkt nachweisen können. Das heißt, ich muss zeigen, ich habe schon so viele Kunden akquiriert, die machen so viel Umsatz, die haben so viel Loyalty, Bindung dem Unternehmen gegenüber. Das heißt, je weniger Traction ich in meinem Lebenslauf meines Teams habe, desto mehr muss ich über mein Produkt darstellen. Im besten Fall habe ich natürlich Traction in beiden, das sehr, sehr gut ist. Und ich kann zeigen, ich habe ein Produkt, das schon Indikatoren hat, dass es funktioniert oder habe nachgewiesen, ich habe eine Warteliste von 25.000 Leuten und ich habe einen guten Lebenslauf-Track Record, weil dann habe ich natürlich die bestmöglichste Verhandlungsposition. Das heißt, Traction ist an der Stelle was man nicht unterschätzen darf. Wenn ich, und das habe ich selber gemerkt, ich hatte kurz das eingangs mein Restaurant erwähnt, ich glaube, ich habe in meinen Zeiten 3 Jahren, an denen ich im Restaurant gearbeitet habe und in 3 Jahren bei Anthony Six wahrscheinlich gleich viel gelernt für mein Leben. Aber am Ende interessiert mein Restaurant niemanden. Und das ist ein kleines No-Name-Ding, das irrelevant ist. Und N26 ist halt eine Brand, die mir so viel geholfen hat und so viele Türen geöffnet hat, wie ich es mir nie hätte vorstellen können. Obwohl, wie gesagt, das beides wahrscheinlich in meinem Leben genau gleich viel Impact gehabt hat auf meine persönliche Entwicklung, auf meine Fähigkeiten und so weiter. Und das Restaurant hat mir erst die Türe geöffnet, überhaupt bei N26 so viel Verantwortung zu bekommen. Trotzdem glaube ich, ist es halt dann sehr wichtig, diese Trust-Symbole auch Investoren mitzugeben. Und damit hatten wir jetzt das Thema Markt und Marktverständnis. Wir haben das Thema an der Stelle Traction. Und dann ist es natürlich, und das ist wahrscheinlich das Allerwichtigste von all den Dingen, Team, 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 Team. Das heißt, wer sind die Menschen dahinter, wenn man sagt, eine mittelmäßige Idee mit einem sehr guten Team wird ein erfolgreiches Business, eine sehr gute Idee mit einem mittelmäßigen Team, darin kannst du nicht investieren. Und das heißt, spielt jetzt ganz stark in den zweiten Punkt ein, den ich schon erwähnt habe, dieses, wie kann ich einfach auch zeigen, dass ich ein extrem gutes Team habe, Diversität im Team, an Skills, an Erfahrung und an Persönlichkeit auch, die ich da mitbringe als Unternehmer.
Ja, das war ein Riesenbogen, den du jetzt geschlagen hast. Also besonders spannend fand ich auch den Gedanken, dass man kombinieren muss das Finanzierungselement mit der Vision, die man als Unternehmer oder als Wohltäter oder als jemand, der eben diese Growth-Strategie gehen will, dass man beides miteinander verknüpfen muss. Und du hast uns noch die Lorbeeren gezeigt, die man da vielleicht vorweisen sollte, um da besonders gut auch in der Finanzierung eine Chance zu bekommen. Beim letzten würde ich gerne noch mal ganz kurz nachhaken. Jetzt ging es nämlich um den Aufbau des Teams. Was würdest du empfehlen, einem jungen Unternehmer? Wie stellt er das Team zusammen? Was sind da Erfolgsfaktoren, die ihm oder ihr dann nachher auch helfen werden, dann von den Kapitalgebern positiv wahrgenommen zu werden?
Als erstes brauche ich natürlich immer das Gründerteam ist der Kern. Das habe ich auch gemerkt. Egal, die Kultur des Unternehmens wird geprägt massiv durch, wer sind die Gründer und Gründerinnen des Teams. Und da brauche ich ein Team von 2 bis 4 Gründer, Gründerinnen, die gemeinsam als Team extrem stark funktionieren. Das ist der Schlüssel am Anfang. Das heißt, ich glaube persönlich, natürlich gibt es Leute, die auch erfolgreich als Einzelunternehmer sind. Ich glaube trotzdem, dass man einfach aus dem Team viel mehr rausholen kann. Und persönlich verfolge ich die Philosophie, dass ich sage, eigentlich ist für mich Team first. Idee kommt dann nachrangig, was auch immer das Thema ist, mit der richtigen Person macht das Spaß, wird das auch erfolgreich. Und ich möchte auch mit Menschen arbeiten, die ich sehr, persönlich sehr gut kenne schon. Ich möchte nicht mit, weil ich sehe einfach sehr viele Unternehmen brechen an den Gründerteams, die zerstreiten sich, wenn die erste große Herausforderung, das erste große Problem kommt, bricht das Gründerteam auseinander, dann geht eine Kernperson im Gründerteam. Das ist also da einen ganz starken Zusammenhalt zu haben, ist essentiell. Und da hat mal jemand bei einer Präsentation so schön gesagt, du brauchst einen Hacker, Hipster und Hustler für ein gutes Gründerteam, die drei Hs. Der Hacker, eben quasi den Technology-Person, versteht, wie baue ich Software, also für ein Software-Startup gesehen jetzt, aber wir sprechen hier meistens wahrscheinlich von Software-Startups. Den Hustler, also jemanden, der rausgeht, das Unternehmen verkauft, den Kunden pitcht, den Investoren pitcht und so weiter. Und den Hipster, die Person, die versteht, was braucht der Markt, was interessiert den Markt. Das kann eine Marketingperson sein in einem eher Low-Tech-Unternehmen, eher E-Commerce-getrieben zum Beispiel. Das kann eine Produktperson sein in einem eher produktzentrierten Unternehmen, also eher so Software-as-a-Service zum Beispiel. Das kann das Produktperson sein oder in einem sehr technologisch getriebenen Unternehmen, wenn ich sage, ich baue eine neue Blockchain-Service oder eine Infrastructure für andere Tech-Unternehmen. Also wenn ich sehr, sehr technisch bin, dann ist das eine fachlich versierte Person in diesem technischen Segment oder in diesem fachlichen Segment, die da einfach das Fachwissen mitbringt für das Thema. Also wenn es eher so Deep Tech oder sehr tiefgehend komplexe Themen betrifft. Und wenn ich dann ausgehend von dem Gründerteam, muss ich einfach versuchen zu sagen, wie kann ich denn mein Team an allen Stellen so erweitern, dass ich einfach nicht zu schnell wachse, weil das ist auch wieder ein Thema. Viele Unternehmen wachsen zu schnell. Ich sage, das hatte ich auch in einem sehr spannenden Buch, der Great CEO Within heißt das Buch, gelesen, der gesagt hat, und damit stimme ich 100% überein, bevor du diesen Product-Market-Fit erreicht hast, solltest du nicht ein Team größer als 10, maximal 15 Personen haben. Eigentlich nicht mehr als 10, weil wenn du mehr als 10 Leute hast, wird jede Richtungsänderung, jeder Pivot, wird schwieriger und schwieriger, weil du musst so viel Kommunikationsleistung bei jeder Änderung der Strategie machen, dass du einfach nicht mehr schnell genug bist, dich in diesem Überlebenskampf der frühen Phase schnell genug anpassen zu können. Und deswegen bis zum Product Market Fit, bis du weißt, okay, ich habe hier echt Indikationen, dass mein erstes Produkt grundsätzlich funktionieren kann und hier jetzt skalierungsfähig ist, versuch dein Team unter 10 Leuten zu halten. Und wirklich nur ein paar essentielle Personen mit an Bord zu bringen, wo du sagst, da fehlen mir Skills. Und dafür diese 10 Personen auch deutlich am Unternehmen beteiligen. Also grundsätzlich so ein ESOP-Programm, Employer Stock Option Program aufzusetzen, ist was ich jedem empfehlen kann, so früh wie möglich zumindest mal so Vor-Agreements aufzusetzen. Vielleicht jetzt noch nicht komplett rechtliches Konstrukt mit allen Details, aber zumindest ein Vor-Agreement. Und da sagt man auch, wenn ich ganz frisch starte, sollte ich 15-20% freimachen für Mitarbeiter. Das wird verwässert natürlich dann massiv über die Zeit. Also zwischen 10-20%, 10 eher an der unteren Seite, 20 an der oberen Seite, wenn ich initial gründe, das schon mal reserviert halten für Mitarbeiter. Und ich würde die ersten 50 bis 100 Mitarbeiter incentivieren über solchen ESOP-Pools. Natürlich die ersten 5 bis 10 deutlich mehr und gewisse Schlüsselrollen auch deutlich mehr als andere. Aber das ist für mich einer der tollen Möglichkeiten, auch langfristig Ökosystemwert zu schaffen. Weil wenn ich mir ansehe, wenn irgendwie N26 mal an die Börse geht, dann können wir hier sowas schaffen, wie das in dem Silicon Valley als PayPal-Mafia bekannt ist, wo sagen, aus PayPal sind ganz viele eher frühe Mitarbeiter rausgegangen, die substanziell auch finanziell da beteiligt waren und tolle weitere Startups gegründet haben. Ja. Die Liste an Beispielen ist endlos lang und LinkedIn ist, glaube ich, nur eines der ganz großen Beispiele, das da irgendwie entstanden ist von Reid Hoffman. Und sowas, glaube ich, braucht ein Ökosystem, dass hier aus einem Startup dann viele erst frühe Mitarbeiter rausgehen, die wieder gründen. Und das sieht man auch bei N26. Im Moment haben wir viele Startups, die aus ehemaligen N26-Mitarbeitern entstehen Und das ist jetzt aber, da spreche ich jetzt eher über Ökosysteme und was für die Politik auch gut ist. Aber das heißt auch, wenn ich jetzt als Unternehmer beitragen möchte, dass die Startup-Kultur sich erweitert und sagt, es bringt auch wirklich viel, wenn ich meine Mitarbeiter beteilige, nicht nur für die individuell, sondern auch im großen Ganzen, um Technologie und Entrepreneurship voranzutreiben. Ja, also das mal jetzt so als kurze Einleitung noch zum Teamthema.
Ja, das war eine riesen Einführung, die du uns gegeben hast. Und ich glaube, allen Hörerinnen und Hörern wird klar, über welches unendliche Wissen du hier verfügst, und stellt wahrscheinlich dann auch die Frage, wie kann man daran ja, profitieren, wie kann man davon profitieren. Du hast vorhin gesagt, du verstehst dich auch als Sparring-Partner. Was könnte ein junges Startup tun, um von deinem Erfahrungsschatz ein bisschen was absaugen zu können? Und falls sowas geht, wie wird so eine Begleitung denn ablaufen?
Ja, also grundsätzlich, was ich eben immer gerne anbiete, wenn ich irgendwie helfen kann mit Verknüpfungen mit meinem LinkedIn-Netzwerk, dann immer gerne, dann können Leute mich auf LinkedIn hinzufügen und ich helfe gerne einfach gute Kontakte herzustellen zwischen Startups. Sonst ist ich arbeite sehr viel also große meiner Kunden sind unter 50 Mitarbeitern und da arbeite ich meistens direkt mit den Foundern und das ist großteils so, dass wir alle 2 Wochen zwischen 1 und 2 Stunden sprechen, ich mir die Probleme anhöre, die es gibt. Und wir dann gemeinsam durchdiskutieren, wie man denn die Probleme besser lösen kann. Das ist großer Teil, das natürlich betrifft Produktentwicklung, von wen soll ich als nächstes einstellen, zu wie teste ich diese Hypothese, wie finde ich das jetzt raus, wie strukturiere ich meine Roadmap, wie gehe ich mit den Engineering-Problemen um, die ich da irgendwie habe, wie kann ich schneller releasen. Viele so Software-spezifische Probleme, aber nachdem ich jetzt auch sehr viel gerade Teamaufbau betrieben habe, ich habe mit meinem Daumen gerechnet wahrscheinlich 400 Produktmanager interviewt in den letzten 7 Jahren, helfe ich natürlich auch gerne sehr viel beim Thema Recruiting, egal welche Position, wie strukturiere ich meinen Recruiting-Prozess, auf was passe ich da auf, wie interviewe ich die Leute sinnvoll, ich gehe da auch mal gern rein und mache dann nochmal ein paar finale Interviews und gebe dann meine Meinung dazu, helfe auch gerne mit dem Thema Finanzierung oder auch mit gewissen operativ-strategischen Fragen wie Customer Service Themen, aber auch Produktstrategie, wo entwickeln wir uns hin? Und das sieht dann meistens so aus, dass wir alle 2 Wochen sprechen, je nach Umfang, auch mal dazwischen vielleicht einen Ad-Hoc-Workshop machen, wenn es Probleme gibt. Ganz frühe Startups verwenden auch gern dieses Exit, glaube ich, oder Exist-Start-Förderprogramm haben, verwenden da zum Teil auch ihre Coaching-Budgets, die sie da haben dafür. Und ich verrechne das dann einfach stundenweise mit den Startups und helfe denen. Und dafür kommt halt on top auch das, dass ich mein ganzes Netzwerk denen zur Verfügung stelle und helfe da einfach, wenn es um Recruiting von Leuten geht, an allen Ecken und Enden. Genau, da kann man einfach immer gerne mal mit mir einen Termin ausmachen. Wir sprechen mal eine Stunde. Ich lerne das Startup kennen, versuche gerne auch mal ein bisschen zu helfen schon mit den ersten Themen und helfe da einfach an. Boah, mir macht es einfach Spaß, Unternehmern zu helfen, auf dem Weg erfolgreich zu sein. Und auf meinem LinkedIn-Profil findet man dazu auch nochmal eine ganze Liste an Beispiel-Startups, mit denen ich da gerade arbeite und auch nochmal ein paar Themen, die ich da mit denen beackere.
Ja, das ist auch genau die Liebe, nämlich den Startups zu helfen, die uns beide ja verbindet und wir uns auch kennengelernt haben. Ich würde und den Show Notes würde ich dein LinkedIn-Profil und deine Kontaktdaten mit veröffentlichen, sodass sich alle Startups direkt an dich wenden können, wenn es eben um diese Gründungsfragen, um diese Finanzierungsfragen geht, die du uns jetzt gerade so wunderbar dargestellt hast. Und bei regulatorischen Fragen, da stehen wir natürlich auch immer bereit. Markus, es war eine wirklich tolle Session. Danke für deine Insights, die du uns hier gegeben hast.
Sehr gerne, Christian. Danke dir für die Möglichkeit, hier einfach ein paar Dinge teilen zu können und freut mich, weiter mit dir weiterzuarbeiten.